Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm Vollzug in Wolfsburg. Der VW-Konzern macht ernst und kündigt die Tarifverträge und damit auch die Beschäftigungssicherung, die es bei VW seit 1994 gibt. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Was das nun für die Belegschaft bedeutet, dazu gleich mehr. Auch BMW hat Probleme. Hier verhagelt ein Rückruf die Jahresprognose. Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, verteidigt heute seine Haushaltsplanung. Erstmals im Deutschen Bundestag. Auch dazu hören wir mehr. Beginnen wollen wir aber in Brüssel mit gleich zwei Urteilen des Europäischen Gerichtshofs heute gegen Google und gegen Apple, die die Arbeit der europäischen Wettbewerbshüter und der Europäischen Kommission auf ganzer Linie bestätigen. Klaus Reimer dazu.
Zum Ende ihrer Amtszeit ein Triumph sondergleichen. Fast 10 Jahre lang hat Margarete Vestager das Amt der EU-Wettbewerbskommissarin geprägt. Sie legte sich mit den Giganten der Tech-Branche an. Vor Gericht steckte sie Niederlagen ein. Doch heute gab es einen Sieg auf ganzer Linie.
Today is a big win for European citizens and for tax justice.
Das ist heute ein großer Erfolg für die europäischen Steuerbürger und die Steuergerechtigkeit, kommentierte sie nach dem Richterspruch in Luxemburg in einer eigens angesetzten Pressekonferenz in Brüssel. Da ist zunächst der Fall gegen Apple. Der EuGH kassierte ein Urteil aus dem Jahr 2020 und stufte steuerliche Vereinbarungen zwischen dem Konzern und Irland als unerlaubte staatliche Subvention ein. Seit Jahren liegen 13 Milliarden Euro von Apple auf einem Treuhandkonto. Diese Summe plus Zinsen fließt nun dem irischen Fiskus zu. Über eine Tochterfirma in Irland konnte Apple seine Steuerlast für Geschäfte außerhalb der USA auf quasi null herunterrechnen. Ein Beispiel von 2011, zitierte Vestager. 16 Milliarden Euro Gewinn, weniger als 10 Millionen Steuern. Ein Steuersatz von 0,05%. Aus ihrer Sicht ein Verstoß gegen Fairness und Gerechtigkeit zwischen großen und kleinen Unternehmen, zwischen EU-Ländern im Binnenmarkt und
Social Fairness. Because when big business do not pay their share, well, there's not the same financing.
Das Geld fehlt dann für gesellschaftliche Aufgaben, für Bildung, Infrastruktur oder das Gesundheitswesen. Mit Genugtuung verwies sie auf inzwischen veränderte Gesetzgebungen in Irland, Luxemburg, den Niederlanden und Zypern. Nun zum Fall Google Shopping. Auch hier folgten die Richter der Sichtweise Vestagers durch eine Bevorzugung seines eigenen Preisvergleichsdienstes. In der Suchmaschine habe Google seine Marktmacht missbraucht. Die Richter verhängten eine Buße von 2,4 Milliarden Euro. Für Vestager auch ein persönlicher Erfolg.
When I first came with the first Google case on the Hill in Washington, it was like, who is that crazy woman?
Als ich das erste Mal mit so einem Fall nach Washington kam, haben sie mich für verrückt erklärt. Tech-Giganten galten als unangreifbar, erinnerte sie sich. Jetzt sei klar, niemand stehe über dem Recht. Auch Riesenkonzerne seien Rechenschaft schuldig. Vestager dankte ihren Mitarbeitern. Ohne sie hätte es den Fall Apple nicht gegeben, sagte sie. Ein emotionaler Moment.
There would have been no Apple tax case, had it not been for a formidable team. I was ready to face the loss. But it was the wind that made me cry.
Ich war auf eine Niederlage vorbereitet, doch die Tränen sind dann durch den Erfolg gekommen, bekannte sie. Die Beklagten, Apple und Google, zeigten sich enttäuscht. Man zahle alle Steuern, die man schulde, hieß es bei Apple. Google argumentierte, man habe die strittige Geschäftspraxis schon seit Jahren angepasst.
Klaus Remme berichtete von Brüssel nach Berlin. Es war ein äußerst zähes Ringen um die Haushaltsplanung für das kommende Jahr. Und der Entwurf, der sorgte selbst in der Sommerpause dann noch immer für viel Kritik und auch für Fragezeichen in den Gesichtern einiger Haushaltspolitiker. Denn noch immer klaffen darin Milliardenlücken, die noch bis November, bis der Haushalt dann final verabschiedet werden soll, für Diskussionen sorgen werden. Heute gab es den Auftakt dazu mit einem ersten Aufschlag von Christian Lindner, dem Finanzminister Jörg Münchenberg dazu.
Monatelang hatte die Ampelkoalition über diesen Haushaltsentwurf gestritten. Deshalb wollte Finanzminister Christian Lindner, FDP, zu Beginn seiner Einbringungsrede heute im Bundestag auch gar nichts beschönigen.
Das war kein Selbstläufer. Um diesen Haushalt haben wir hart gerungen.
Und doch, das musste auch der Finanzminister einräumen, hat die Regierung am Ende nicht vollständig geliefert. Noch immer klafft im Haushalt eine ungewöhnlich große Lücke von 12 Milliarden Euro, die jetzt in den anstehenden Haushaltsberatungen im Parlament möglichst um 2,6 Milliarden verkleinert werden soll. Das sei zu schaffen, meinte der Finanzminister, um dann auch zu betonen:
Mir ist wichtig zu sagen, der vorliegende Haushaltsentwurf ist rechtssicher. Wir haben aus einem Fehler gelernt.
Genau das aber hat die Opposition heute massiv angezweifelt. Es gäbe nicht nur die eine sogenannte globale Minderausgabe von derzeit noch 12 Milliarden Euro, also Ausgaben, die erst im laufenden Haushaltsverfahren durch nicht genutzte Mittel gedeckt werden sollen. Auch in den Einzeletats Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg klafften noch immer erhebliche Löcher.
Wenn wir ehrlich analysieren, was es mit diesem Haushalt 2025, mit diesem Entwurf auf sich hat, kann man nur sagen, er ist maximal unrealistisch, er ist unehrlich und er ist auch verantwortungslos.
In die gleiche Kerbe schlug dann auch der AfD-Haushaltsexperte Peter Böhringer. Die Ampel habe ihre Prognosen für Steuereinnahmen und Konjunkturentwicklung viel zu optimistisch angesetzt. Ebenso die künftige Vermittlung von bisherigen Bürgergeldempfängern in den Arbeitsmarkt, weshalb beim Bürgergeld im kommenden Jahr knapp 5 Milliarden Euro eingespart werden sollen.
Sie laufen vorsätzlich in eine Budgetlücke im Haushaltsvollzug 25 hinein. Doch Ihr Motto ist: Nach uns die Sintflut. Die Mittel müssen nur noch irgendwie bis zur Bundestagswahl reichen. Denn es ist ja der letzte Ampelhaushalt, im wahren Wortsinne der letzte. Vielen Dank.
488 Milliarden Euro umfasst der Haushaltsentwurf 2025 bei einer geplanten Neuverschuldung von 51,3 Milliarden Euro. SPD und Grüne hätten bekanntlich gerne mehr Geld in die Hand genommen. Diesen Hinweis wollte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sven Christian Kindler, dem Finanzminister dann nicht ersparen.
Investitionsstau, innen- und äußere Sicherheit, Klimakatastrophe, die kann man eben nicht aus der Portokasse finanzieren. Da brauchen wir andere Finanzregeln, um das auch anzugehen.
Doch Lindner hatte zuvor schon in seiner Rede klargestellt, eine Aufweichung der Schuldenbremse sei gar nicht notwendig. Vielmehr sei sie ein notwendiges Disziplinierungsinstrument mit ausreichender Flexibilität. Dafür liefere der Etatentwurf den klaren Beweis.
Schuldenbremse bedeutet also nicht keine Verschuldung. Das muss man sich immer klar machen. 51,3 Milliarden Euro, das ist nicht nichts.
Für diese Aussage gab es zwar von SPD und Grünen keinen Beifall. Am Ende aber zeigten sich heute alle Redner der drei Ampelfraktionen zuversichtlich. Ende November soll der dann letzte Bundeshaushalt in dieser Legislaturperiode stehen.
Über die Haushaltsdebatte im Bundestag Jörg Münchenberg. Nicht nur der deutsche Finanzminister, die gesamte Ampelregierung ist gehörig unter Druck geraten. Die Konjunktur läuft nicht rund. Der Abgesang auf den Industriestandort Deutschland, der hält sich hartnäckig und wird sogar noch lauter durch die aktuelle Krise in Wolfsburg bei Europas größtem Autobauer. Erst gestern hat der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi Reformen in historischem Ausmaß gefordert für die EU. Heute legt der Industrieverband BDI nach für den Standort Deutschland, zusammen mit der Strategieberatung Boston Consulting und dem IW-Institut über eine alarmierende Analyse. Dieter Nürnberger.
Rund ein Fünftel der industriellen Wertschöpfung in Deutschland sei bedroht, wenn nicht strukturell umgesteuert werde. Der Bundesverband der deutschen Industrie nutzte heute die Präsentation einer von ihm in Auftrag gegebenen Studie für einen so wörtlich lauten Weckruf. Es bestehe das Risiko einer Deindustrialisierung. Durch Abwanderung oder sogar Aufgabe, besonders im Mittelstand, verschärfe sich die Krise, so BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
Die industrielle Wertschöpfung und der enge Verbund aufeinander aufbauender Branchen waren über Jahrzehnte die Basis unseres Wohlstands in Deutschland. Sie haben Wachstum, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und einen Know-how-Vorsprung geschaffen, mehr als in den meisten anderen Volkswirtschaften. Seit Jahren belegen die Fakten einen klaren Abwärtstrend.
Auf knapp 200 Seiten listet das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group und das Institut der deutschen Wirtschaft die Versäumnisse auf. Zu hohe Energiepreise, Arbeitskräftemangel, zu viel Bürokratie und zu hohe Steuern seien die Hauptbelastungsfaktoren. Für die Sicherung und den Umbau der Industrie seien bis zum Jahr 2030 private und öffentliche Investitionen in Höhe von 1,4 Billionen Euro nötig. so die Studie. Hintergrund ist hier auch die geforderte Dekarbonisierung der Wirtschaft. Bis 2045 soll die Industrie in Deutschland weitgehend klimaneutral sein. Michael Briegel, Deutschlandchef der Boston Consulting Group, spricht von notwendigen Transformationspfaden für den Industriestandort Deutschland. Sie sollten schnell angegangen werden.
Wir müssen unsere Energieversorgung wieder wettbewerbsfähig machen, massiv Bürokratie abbauen, unsere Infrastrukturen modernisieren, die Fachkräftelücke schließen, Digitalisierung beschleunigen und uns der KI-Revolution stellen und sicherstellen, nicht alte Abhängigkeiten durch neue zu ersetzen.
Der BDI spricht von einem Fahrplan aus der Krise und fordert den großen Wurf. Schnelle Konjunkturprogramme seien nett, aber keine Lösung. Von dem benötigten 1,4 Billionen Euro müsse der Staat rund ein Drittel übernehmen. Die heute vorgelegte Studie zeigt viel Schatten, aber auch einige Lichtpunkte. Große Chancen für die Industrie werden vor allem in grünen und digitalen Technologien gesehen. Hier entstehe bis 2030 ein Weltmarkt von jährlich mehr als 15 Billionen Euro. Und in einigen Bereichen, etwa Klimatechnologie und Gesundheit, habe Deutschland schon jetzt eine gute Ausgangsposition.
Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. Die Ankündigung von möglichen VW-Werksschließungen hat auch die Politik aufgeschreckt. Heute hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag an kriselnde Industriekonzerne wie ThyssenKrupp, ZF und VW appelliert, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Bei Volkswagen wurden diese noch nicht ausgesprochen, aber nach der Ankündigung in der vergangenen Woche macht VW nun tatsächlich ernst und kündigt diverse Tarifverträge. Diese Meldung kam heute Nachmittag. Frage an Bastian Brandau, was bedeutet das denn jetzt konkret für die Belegschaft?
Also es sind insgesamt 6 Tarifverträge, die Volkswagen mit dem heutigen Tag kündigt. Das hat das Unternehmen im Intranet veröffentlicht. Und diese Kündigungen wurden heute der IG Metall hier in Hannover zugestellt. Und die wichtigste betrifft eben diese Beschäftigungssicherung, die bei Volkswagen seit 1994 gilt. Die gilt nun bis Mitte 2025. Das wäre die Frist, wenn nichts anderes vereinbart wird. Und danach, so schreibt es Volkswagen, könnte der Konzern betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Weiter hat der Volkswagen-Konzern gekündigt einen Rahmentarifvertrag für Spezial- und Führungskräfte und auch die Übernahme von Azubis und Dualstudierenden hat man gekündigt, zudem die Regelung für Leiharbeiter und all das begründet der Konzern eben mit der schwierigen Lage der Automobilindustrie und eben auch für Volkswagen. Es geht darum, Kosten zu senken, wie es auch nochmal in diesem Schreiben heißt, um aus eigener Kraft in neue Technologien und Produkte zu investieren. VW will aber jetzt zeitgleich auch verhandeln, darum geht es auch, eben neue Grundlagen für Verhandlungen zu schaffen, um dann bis Mitte 2025 eben eine Nachfolgeregelung unter anderem für diese Beschäftigungssicherung zu treffen.
Wie reagiert jetzt die IG Metall darauf?
Also die IG Metall hat sich hier in Hannover gerade auf die Tarifverhandlungen für die beginnenden für die Elektro- und Metallbranche vorbereitet und hatte natürlich diese Nachricht schon erwartet, aber dann mit dem heutigen Tag ist sie eben auch aktiv geworden. Die Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo von Volkswagen und der IG Metall-Bezirkschef Gröger sind hier vor die Presse getreten, vor einer halben Stunde. Und Cavallo hat gesagt, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen seien mit dem Betriebsrat nicht zu machen. Es sei ein bitterer Tag aus Sicht des Betriebsrats, diese Aufkündigung der Beschäftigungssicherung, eine neue Art der Unternehmenskultur. Das sei eine Abkehr von gemeinsamen Lösungen, wie man sie bisher kannte bei VW. VW steht ja vielleicht wie kein anderer Konzern eben für diese betriebliche Mitbestimmung. Gemeinsam werde man sich wehren mit der Gewerkschaft, mit der IG Metall. Die Belegschaft stehe hinter dem Betriebsrat, hat Cavallo auch nochmal gesagt, mit Verweis auch auf die Versammlungen, die es in der vergangenen Woche gegeben hat in den VW-Werken mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Man werde sich jetzt da eine Strategie überlegen, aufbauen und dann eben in diese Verhandlungen eintreten. Verhandlungen, die Volkswagen aus Sicht der IG Metall unnötigerweise hier eskalieren hat lassen.
Und wie geht es jetzt weiter? Gibt es da schon Prozedere?
Also von der Mitbestimmung vor der Zerreißprobe spricht hier die IG Metall, aber es soll auf jeden Fall auch bald verhandelt werden. Das ist ja auch das Ziel von Volkswagen, eben neue Grundlagen für die Verhandlungen zu schaffen. Und für den Haustarif, der bei Volkswagen gilt, das Unternehmen hat einen eigenen Tarifvertrag, die würden sonst die Verhandlungen erst Ende Oktober, Mitte Oktober beginnen. Aber jetzt soll eben noch in diesem Monat verhandelt werden. So sieht man es zumindest von Seite der IG Metall. Man erwartet weiterhin Details von VW. Man ist sich auch einig, dass sich etwas ändern muss, eben auch in der Grundlage. Aber die Frage ist eben, wie will man sich da neu aufstellen? Die Gewerkschaft hat auch angekündigt, alle Mittel, die einer Gewerkschaft zur Verfügung stehen, einzusetzen. Also da könnte es irgendwann dann auch zu Arbeitsniederlegungen oder Streiks kommen in den nächsten Monaten, die diese Verhandlungen sicher dauern werden.
VW kündigt Tarifverträge. Informationen dazu waren das von Bastian Brandau. Vielen Dank dafür. Dass die Nachfrage nach deutschen Autos in China nicht mehr so groß ist, bekommt auch BMW zu spüren. Der Münchner Autobauer erwartet jetzt weniger Verkäufe in diesem Jahr. Aber die eigentliche Ursache für die heute gekappte Prognose sind Probleme mit den Bremsen, sodass 1,5 Millionen Autos zurück müssen in die Werkstatt. Aus München dazu Michael Watzke.
Potenziell fehlerhafte Bremsen führen bei BMW zu einem wirtschaftlichen Bremsmanöver. Der Münchner Autobauer passt seine Jahresziele an, nach unten. BMW rechnet nun mit einem leichten Rückgang bei den Fahrzeugauslieferungen statt leichtem Anstieg. Die Ergebnismarge soll zwischen 6-7% liegen statt bisher 8-10%. Und die Kapitalrendite könnte sich im schlimmsten Fall halbieren. BMW muss mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge wegen Problemen mit dem integrierten Bremssystem IBS zurückrufen. Darunter sind Fahrzeuge der meisten BMW-Baureihen sowie Mini Cooper und Rolls-Royce. Es bestehe zwar keine akute Gefahr für Kunden, aber es könne sein, so BMW, dass man stärker aufs Bremspedal drücken müsse als gewollt, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Bremssystem IBS ist nach Angaben des Handelsblatts eine Entwicklung des Autozulieferers Continental aus Hannover. Dessen Aktien fielen heute um 8%. BMW beziffert die Kosten für die Rückrufe auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Aber die Bremsprobleme sind nicht der einzige Grund, warum BMW sein Gewinnziel kassiert. Auch die gedämpfte Nachfrage in China wirkt sich auf das Absatzvolumen aus. Die Kunden in Fernost hielten sich weiterhin mit Käufen zurück, teilt die BMW Group mit. Und das, obwohl die chinesische Regierung Stützungsmaßnahmen eingeleitet hat. BMW scheinen in China ähnliche Probleme zu plagen wie VW und viele andere große Autohersteller. Allerdings ist bei den Münchnern noch nicht von Entlassungen oder gar Werksschließungen die Rede, sondern lediglich von einem schlechteren Vorsteuerergebnis als geplant.
Soweit Michael Watzke. Nicht nur Autobauer, auch die Zulieferindustrie steht unter einem Spardruck durch die Nachfrageflaute und vor allem auch durch die Transformation, die hohe Investitionen fordert. So auch ZF Friedrichshafen, einer der größten Autozulieferer der Republik mit bundesweit über 50.000 Beschäftigten. Seit ZF Ende Juli den Abbau von bis zu 14.000 Stellen in Deutschland angekündigt hat, ist die Unruhe groß. Heute waren tausende ZF-Beschäftigte auf der Straße an verschiedenen Standorten. Thomas Wagner berichtet.
Deutschlandweit, so ein Betriebsratssprecher am späten Nachmittag, seien um die 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZF-Konzerns auf die Straße gegangen. Alleine vor der Konzernzentrale in Friedrichshafen machten rund 4.000 Beschäftigte ihrem Unmut Luft, zum Teil lautstark mit Trillerpfeifen. Am ZF-Standort Schweinfurt waren es rund 3.500 Beschäftigte. Auch vor dem Werk Saarbrücken, wo ZF unter anderem hochmoderne Pkw-Automatgetriebe fertigt, kam es zu einer Großkundgebung. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, wie sie während des Aktionstages sagten, Angst um ihren Job. Tatsächlich sollen laut einer Vorstandsankündigung von 54.000 Stellen an den 35 ZF-Standorten in Deutschland bis zu 14.000 in den kommenden 4 Jahren wegfallen. Die Konzernleitung begründete dies im Vorfeld mit einem rückläufigen Automarkt und mit den hohen Kosten für den Wandel hin zur Elektromobilität. ZF-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Achim Dietrich lässt es nicht gelten. Er warf dem Vorstand gravierende Managementfehler vor. ZF ist derzeit mit rund 10 Milliarden Euro hochverschuldet. Verschuldet nach Übernahmen des amerikanischen THW-Konzerns und des Bremsenherstellers Wabco.
Thomas Wagner berichtete, dass Deutschland im internationalen Vergleich der Industriestaaten bei der Wettbewerbsfähigkeit abgerutscht ist, liegt nicht nur an den Problemen in der Autobranche, sondern auch am Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Voraussetzung dafür schnelles Internet. Das Ziel der Bundesregierung bis 2030 soll es überall, also auch auf dem Land, Glasfaseranschlüsse geben, wo Menschen leben und arbeiten. Denn Glasfaser bis ins Haus oder in die Wohnung gilt als die beste Technologie für stabile und schnelle Datenübertragung. Wie weit sind wir hier also? Dazu gab es heute einen Zwischenstand. Johannes Kuhn.
46 Millionen. Das sind alle Haushalte, Gewerbeeinheiten und sonstige Gebäude wie Schulen, die in Deutschland ans Glasfasernetz angeschlossen werden könnten. 19 Millionen davon liegen inzwischen zumindest in Glasfaserreichweite. Das heißt, in der zugehörigen Straße liegt schon das Kabel. Das sind 2,6 Millionen mehr als im Vorjahr. Die heute veröffentlichte Marktanalyse des Branchenverbands BREKO bedeutet deshalb für die Ziele der Bundesregierung Licht und Schatten.
Das politische Ziel zunächst einmal mittelfristig ist bis 2025 50% der Haushalte mit Glasfaser zu versorgen. Und Versorgung heißt hier zunächst einmal Homes Passed, das heißt, das Glasfasernetz liegt in der Straße. Dieses Ziel ist erreichbar nach unseren Berechnungen.
Sagt der Marktanalysenautor Jens Böker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Sieht man 5 Jahre weiter in die Zukunft, 2030, dann stellen wir fest, dass bei der jetzigen Ausbaugeschwindigkeit und bei den aktuellen Veränderungen in der Ausbaugeschwindigkeit das Ziel, 100% Homes Passed in Deutschland zu erreichen, nicht realistisch ist.
Hintergrund: Die Breitbandanbieter legen nun einen stärkeren Fokus auf die Aktivierung der Anschlüsse. Denn von den 19 Millionen, bei denen das Kabel in der Straße liegt, haben es nur 10,5 Millionen auch am Gebäude anliegen. Und davon wiederum sind nur 5,2 Millionen Glasfaseranschlüsse wirklich aktiv. Heißt, 75% haben das extra schnelle Internet in Reichweite, greifen aber nicht zu. Warum ist das so? Burak Tergek von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt.
Einerseits sind die Gründe, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht der Meinung sind, dass sie keinen Glasfaservertrag brauchen, weil sie keinen höheren Bedarf sehen aktuell. Und der andere Grund ist, dass sie auch generell nicht so genau wissen, was Glasfaser überhaupt bedeutet und was das auch mit sich bringt.
Derzeit seien Glasfaseranschlüsse vor allem auf dem Land bereits eine nachgefragte Alternative, sagt BREKO-Geschäftsführer Stefan Albers.
Sie haben in aller Regel in ländlichen Gebieten eine höhere Take-up-Rate, weil dort die Kupferversorgung beispielsweise generell schlechter ist, weil die Menschen weiter weg ihre Häuser haben vom Kabelverzweiger, dann ist die Dämpfung größer und weniger Bandbreite kommt an. Das heißt, sie haben in diesen ländlichen Gebieten einen höheren Bedarf, weil in aller Regel die Istversorgung nicht so gut ist wie in Großstädten, in verdichteten Gebieten.
Insgesamt wünscht sich der BREKO weniger Bürokratie. Digitale Antragsportale, wie sie Rheinland-Pfalz und Hessen eingeführt hätten, seien weiterhin die Ausnahmen. Am besten ist laut BREKO-Studie das Glasfasernetz in Schleswig-Holstein ausgebaut. Die geringste Glasfaserdurchdringung gibt es in Baden-Württemberg.
Soweit Johannes Kuhn. Und wir schalten zum Schluss der Sendung noch in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate. Die großen Autobauer, die haben heute die Schlagzeilen bestimmt. VW beendet die Beschäftigungssicherung. BMW muss Autos zurückrufen. Gab es darauf Reaktionen an der Börse?
Allerdings. Also die Papiere von Volkswagen, die geben 3,5% nach. Dann BMW im Minus mit 11%, nachdem eben der Markt in China schwächer läuft als erwartet. Und es Probleme mit einem zugekauften Bremssystem gibt und eben vom Autozulieferer Continental aus dem DAX heißt es dazu, man habe für BMW ein integriertes Bremssystem gefertigt, das teilweise ausgetauscht wird. Continental hat zwar Rückstellungen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gebildet und geht davon aus, dass das für den Garantiefall ausreichen wird, aber die Aktie von Continental, sie verliert jetzt mittlerweile sogar 10%. Für Papiere von Mercedes-Benz geht es übrigens um fast 5% nach unten. Und auch wichtig für die Autobranche. Die EU-Kommission will die umstrittenen Anti-Dumping-Zölle auf in China produzierte E-Autos von Tesla und mehreren chinesischen Herstellern leicht senken. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.
Im Fokus stand heute ja auch Apple. Apple muss in Irland nun Milliarden Steuern nachzahlen und die neuen Apple-Produkte von gestern Abend, die haben auch nicht wirklich überzeugt.
Also für die Apple-Aktie geht es so ein bisschen nach unten, knapp 0,5% im Moment, während übrigens der bedingte chinesische Konkurrent Huawei heute das erste Z-förmig faltbare Handy vorgestellt hat, wobei Experten zufolge die Huawei-Produkte das Geschäft von Konkurrenten wie Apple oder Samsung insgesamt wohl nur wenig beeinträchtigen werden. Und dann aber noch der Blick auf die Google-Mutter Alphabet nach dem verlorenen Rechtsstreit gegen den EuGH mit eben einer Milliardenstrafe. Die Alphabet-Aktien, die können sogar etwas zulegen, steigen um rund 0,5%.
Wie hält sich der DAX?
Es belasten insbesondere die Verluste bei den Autobauern. Der DAX im Minus mit fast 1% bei 18.281 Punkten. Der Euro steht bei 1,1017 Dollar. Deutsche Anleihen, die durchschnittliche Rendite bei 2,15%. Und der Goldpreis verteuert sich etwas, steht jetzt bei rund 2.505 Dollar.
Börseninformationen waren das von Jan Plate. Vielen Dank nach Frankfurt. Hier folgt nach den Nachrichten gleich Kultur heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.